Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Die Verhandlungen über einen Präsidentschaftskandidaten nehmen wieder an Intensität zu. Am Vormittag haben sich in der Regierungsbehörde die offiziell ernannten Unterhändler der Koalitionsparteien getroffen. Bei der Verhandlung stellte sich heraus, dass die Koalition sich nicht einig ist, ob noch eine dritte Wahlrunde stattfinden soll oder ob man schon zur Direktwahl übergehen soll. Die Freiheitsunion Demokratische Union verlangte heute die Direktwahl. Ihre Koalitionspartner, die Christdemokraten und Sozialdemokraten, wollen noch nach einem gemeinsamen Kandidaten für die Parlamentswahl suchen. Am Abend kommen Vertreter aller Parlamentsparteien zusammen, um über das weitere Vorgehen bei der Wahl eines Nachfolgers für Ex-Präsident Václav Havel zu beraten. Nachdem es dem Parlament im Januar in zwei Wahlrunden nicht gelungen war, einen neuen Präsidenten zu wählen und Havel am Sonntag aus dem Amt geschieden war, ist Tschechien nach wie vor ohne Präsidenten. Die Visegrader Länder um die Sicherheit, so lautet das Motto einer Konferenz, die heute im tschechischen Außenministerium begonnen hat. Vertreter der Tschechischen Republik, Polens, Ungarns und der Slowakei diskutieren über die Zusammenarbeit ihrer Länder bei der Bewältigung des organisierten Verbrechens, des Terrorismus und des Extremismus. Zur Sprache steht ebenfalls die polizeiliche Zusammenarbeit dieser Länder sowie der Austausch von Informationen. Die Tschechische Bahn wird bis Ende März einen Lieferanten von 20 Hochgeschwindigkeitslokomotiven aussuchen, die in ganz Mitteleuropa fahren werden können. Den Auftrag in Höhe von 2 Milliarden Kronen wird der Betrieb mittels der Organisation Eurofima finanzieren. Die erste Lok soll bereits 2004, alle weiteren in den darauffolgenden zwei Jahren eingesetzt werden, teilte am Donnerstag der Bahnsprecher Petr Stahlavský mit. Die ökologische Vereinigung Arnika behauptet, dass die Anlage des Chemiewerkes Spolana Neratovice viel mehr von toxischen Stoffen verseucht ist, als bisher von Seiten des Unternehmens zugegeben wurde. Laut Untersuchungen einiger Experten habe sich herausgestellt, dass nicht nur das Gebäude selbst, wo früher Pestizide hergestellt wurden, die Quelle von sehr giftigen Dioxinen sei, sondern auch ein anderes Areal, sagte am Donnerstag vor Journalisten Hindrich Petterlik von der Vereinigung Arnika. Der Sprecher des Chemiewerkes Spolana sagte hierzu, dass das Management der Firma diese Feststellungen mit Fachexperten konsultieren müsse. Bisher sei die Verseuchung nicht bewiesen. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie nun Gerald Schubert.
Tagesecho. Schönen Dank ins Nachrichtenstudio. Wie geht es bei Radio Prag nun weiter? Erstes Thema in unserem Tagesecho sind die aktuellen Spekulationen rund um eine mögliche Präsidentschaftskandidatur des tschechischen Schlagerstars Karel Gott. Ebenfalls um Kultur und Politik, wenn auch auf gänzlich anderer Ebene, geht es dann im nächsten Beitrag. Dort bringen wir ein Porträt der Hamburger Kultursenatorin Dana Horáková, die, man hört es am Namen, tschechische Wurzeln hat. Und die Firma Siemens hat vergangene Woche in Prag ihre traditionellen Forschungspreise an Wissenschaftler und Studenten verliehen. Wir führten ein Gespräch mit Pavel Kafka, dem Generaldirektor der tschechischen Siemens AG. Dies und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Anschließend daran hören Sie eine neue Ausgabe unseres Magazins Begegnungen. Bleiben Sie dran! Gott sei bei uns und das Böse bleibe fern. Manchem Tschechen kann dieser Spruch angesichts der Verhandlungen über das künftige Staatsoberhaupt in den Sinn kommen, bei denen immer neue Kandidaten aus der Tasche gezogen und wieder verworfen werden. Inmitten dieses Schacherns kommt nun ein neuer Blitz aus dem Himmel. Eine Künstlerinitiative schlägt den populären Sänger Karel Gott als Präsidentschaftskandidat vor. Margareta Maurova berichtet.
Vielleicht veranlasste gerade der oben genannte Spruch drei Musiker dazu, die Initiative Karel Gott Präsident zu gründen. Sie stellten ihr Programm am Mittwoch in einem Prager Club mit dem kennzeichnenden Namen Solide und Sicherheit vor. Der Veranstaltungsort sowie die T-Shirts mit Fraktorinschrift Gott mit uns könnten den Eindruck hervorrufen, es handle sich um einen Witz. Ex-Punker Lou van Aanegghagen aber bestritt dies.
Es handelt sich in keinem Fall um einen Scherz, denn als Scherz wäre es nach unserer Meinung sehr ungeeignet und dumm, besonders in dieser Lage. Ich glaube, dass das, was wir dazu gesagt haben, Grundlage für eine wesentlich vernünftigere Angelegenheit ist, als das, was an den Stellen geschieht, die die von uns gewählten Vertreter beherrschen. Sie sind nicht imstande, mit der Wahl vorwärts zu kommen.
Die Initiatoren weisen Vorwürfe zurück, die ihnen zufolge der Sänger dem kommunistischen Regime nahegestanden sei. Er sei nie in der kommunistischen Partei gewesen, kontern sie. Als Kurzvorteile betonen sie unter anderem Arbeitslust, finanzielle und politische Unabhängigkeit, repräsentatives Auftreten sowie Popularität im In- und Ausland. Der Rocker Aleš Brichta:
Karel Gott würde im Amt des Staatspräsidenten sicher zu wärmeren Beziehungen mit unseren engsten Nachbarn beitragen, besonders mit Österreich und Deutschland, aber auch mit dem weiter entfernten, aber trotzdem sehr wichtigen Russland.
Gerade in Deutschland befindet sich Karel Gott derzeit auf einer Tournee. Auf die Initiative aus Prag hat er dort folgendermaßen reagiert:
Wenn es so weit geht, dann würde ich natürlich mich geehrt fühlen, dass man überhaupt auf die Idee kam. Aber ich sehe das nicht realisierbar. Erstens wird es, ich bin sicher, dass die Politiker irgendwie schon etwas finden, damit es nicht zu einer lächerlichen Situation kommt und mich von diesem Dilemma befreien. Da bin ich ganz sicher. Und ich glaube, ich fühle mich als Botschafter, als Sänger bestimmt glaubwürdiger als irgendwie in Amt sitzen.
Am Donnerstag sprach Karel Gott auch mit dem Blatt Lidové Noviny über seine mögliche Kandidatur. Seine Antwort auf die Frage, werden Sie sich um das Präsidentenamt bewerben, war dort noch eindeutiger: Nein, sicher nicht. Es eröffnet sich jedoch bereits die nächste Möglichkeit. Der Eishockey-Club im närrischen Prostějov will den Eishockey-Gott Dominik Hašek für das höchste Amt im Staat vorschlagen.
Vor einem Jahr, also im Februar 2002, wurde die heute 55-jährige Dana Horáková, die im ostdeutschen Vogtland als Tochter eines Tschechen und einer Deutschen zur Welt kam und in Prag aufwuchs, zur neuen Hamburger Kultursenatorin ernannt. Aus diesem Anlass hat unsere freie Mitarbeiterin Vara Procházková das folgende Kurzporträt von Frau Horáková gestaltet, die gleich zu Beginn selbst über ihre tschechisch-deutschen Wurzeln spricht.
Meine Eltern haben mich mit 2 Jahren in einen Wäschekorb nach Prag gebracht. Und ich kann mich nur erinnern, dass es wirklich nicht einfach war, die Situation allein im Kindergarten, weil die Aversion gegen die Deutsche, die zog sich, die hielt noch lange bis in die 50er Jahre hinein. Und ich war natürlich das Kind einer Deutschen, auch im Kindergarten schon. Und das war, ich habe da wirklich so 3-4 Erinnerungen, die sind sehr unerfreulich, aber weil das ging nicht gegen mich, das ging gegen meine Mutter, und dann hat sie wahrscheinlich meine Mutter verteidigt, und dadurch habe ich mich noch in eine deklariertere Outsiderrolle gebracht.
Die promovierte Philosophin gehörte in Prag zum intellektuellen Kreis der Regimekritiker. Nachdem sie die Charta 77 unterschrieben hatte, verließ sie die Tschechoslowakei und suchte in München ihr neues Glück. Horáková arbeitete als Kulturjournalistin für mehrere Blätter. Die deutsche Sprache wurde ihr zum täglichen Brot.
Das Schwere war, und das ist eigentlich bis heute geblieben, die Umgangssprache. Also ich kann über philosophische, geschichtliche, politische Themen reden halten, aber so ein Dialog mit Umgangsausdrücken, das fehlt mir einfach immer noch.
Heute entscheidet sie im Hamburger Kabinett über die Zukunft der Kultur in der Stadt. Während der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr sammelte sie Geld für die überflutete Prager Innenstadt. Dana Horáková pflegt auch noch private Kontakte zu Tschechien. Trotzdem habe sie in Hamburg die Wurzel geschlagen, wie sie selber gesteht. Die böhmische Herkunft kommt aber regelmäßig ans Tageslicht.
Ich glaube, dass ich immer noch ein Hauch spontaner bin als meine Kollegen. Also wenn ich mich aufrege, dann reg ich mich auf. Und das merken dann auch alle. Aber ich bin nicht nachtragend. Das heißt, das habe ich mir schon vor vielen Jahren als Journalistin zum Prinzip gemacht. Wenn ich ein Problem habe, dann mit irgendjemandem was auch, dann sage ich es und versuche es zu lösen. Also ich schlucke nichts mehr. Ich habe die ersten Jahre als Journalistin sehr viel geschluckt und hatte dann 4 Magengeschwüre. Und mein Mann ist ja fast verblutet an einem Magengeschwürdurchbruch. Und da habe ich gesagt, nein, also das mache ich nicht. Also ich denke, dass ich nicht diplomatisch genug bin. Und das mag mit meiner böhmischen Herkunft zusammenhängen.
Und wie sieht sie nach ihrer jahrelangen Erfahrung die Deutschen?
Da keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Tschechen und den Deutschen mehr sind. Die Deutschen sind vielleicht doch noch ein Hauch disziplinierter.
Dana Horáková vermisst die Prager Kaffeekultur und das politische Engagement der Künstler. Dies findet man in Hamburg nicht, sagt sie. Tschechien ist für sie ihre ganz eigene Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft sieht die ehemalige Bildjournalistin nur noch in Deutschland. Schließlich gibt es ja im Kulturbereich Hamburgs noch eine Menge zu tun.
Mehr über Dana Horáková können Sie übrigens am kommenden Montag in unserer Sendereihe Heute am Mikrofon erfahren. Seit 1990 ist die deutsche Firma Siemens, einer der größten globalen Elektrotechnikkonzerne, auch in Tschechien wieder mit einer Niederlassung vertreten. Mit nahezu 10.000 Beschäftigten gehört die tschechische Siemens-Tochter inzwischen zu den größten Arbeitgebern des Landes. Seine finanzielle Kraft bringt das Unternehmen jedoch auch auf anderen Gebieten ein. Im Rahmen des 1996 gegründeten Forums der Industrie und Hochschulen der Tschechischen Republik, in dem die größten Industriebetriebe und alle technischen Universitäten des Landes vereinigt sind, gibt es seit 5 Jahren den sogenannten Siemens-Preis. Diese Auszeichnung wird in 4 Kategorien erteilt: den Preis für Forschung, den Preis für Doktorarbeiten, den Preis für Diplomarbeiten und das Stipendium für Doktoranden. Vergangene Woche, als weitere 12 Forscher, Doktoranden bzw. Studenten diesen Preis in der Prager Bethlehem-Kapelle entgegennahmen, nutzte Lothar Martin die Gelegenheit, um mit dem Generaldirektor der tschechischen Siemens AG, Pavel Kafka, das folgende Gespräch zu führen.
Herr Kafka, die Firma Siemens hat heute zum 5. Mal ihren sogenannten Siemens-Preis vergeben zur Entwicklung, zur Unterstützung der technischen Hochschulen, der Studenten, die in technischen Fächern studieren. Können Sie das sagen, wie die Unterstützung konkret aussieht in diesem Preis?
Naja, okay, der Preis ist verbunden mit finanzieller Unterstützung und dann auch mit Ansehen und dann mit zusätzlichen Möglichkeiten, mit unserer Firma weiter Kontakte zu entwickeln und an der angefangenen Arbeit dann mit Siemens gemeinsam weitermachen. Ich glaube, es passt sehr gut zu unserer langjährigen Tradition. Insgesamt in der Welt und in der Tschechischen Republik wollen wir diese Tradition jetzt aufbauen.
Das heißt, die Studenten, die prämiert worden sind für ihre Diplom, für ihre Doktorarbeiten, erhalten ein zusätzliches Stipendium und ihre Arbeiten, gehen die dann irgendwann in die Praxis ein?
Es ist so eine Kombination. Einige bekommen Stipendium, einige bekommen einen finanziellen Beitrag, um weiterzumachen, was sie eigentlich beabsichtigen. Das sind beide Wege, sind da angeschaut.
Können Sie kurz sagen, wie hoch die Preise dotiert sind?
Ich muss sagen, insgesamt wird da aus unserer Seite 500.000 Kronen pro Jahr an die Laureaten vergeben.
Die Rettung kleiner sakraler Denkmäler ist das Thema der Ausstellung, die unter dem Titel »Das landschaftliche Gedächtnis« am Mittwoch in der katholischen Zentralbibliothek in Prag-Davice eröffnet wurde. An den Beispielen einiger Regionen in Böhmen, Mähren und Schlesien wird in der Ausstellung gezeigt, wie wichtig der Einsatz von engagierten Menschen zur Bewahrung der Tradition und Kontinuität der Landschaft in Tschechien ist. Martina Schneibergova war bei der Eröffnung der Ausstellung zugegen.
Die Ausstellung dokumentiert einige ausgewählte Projekte, deren Ziel es war, die Tradition der entsprechenden Lokalität wieder zu beleben. So wird unter anderem die Renovierung 2 Kapellen auf dem Kreuzweg gezeigt, der vom Prager Strahovhügel bis zum nahe Prag gelegenen Hájek führt. Die beiden Kapellen wurden dank des Vereins Hostjevit wieder instand gesetzt. Eine Barocksäule und ein Ballfasort bei Dvorce in der Region von Bruntal, Fröntal, wurden von der Bürgervereinigung Rastanetsky Boutnik, zu Deutsch etwa Heimatpilger, renoviert. Dieselbe Bürgerinitiative, die sich vor allem im Altvatergebirge in Schlesien und in Mittelmeerung engagiert, präsentiert dort auch ihren Entwurf zur Rettung einer Marienkapelle unweit von Bruntal. Nach den Aufgaben der Bürgerinitiative fragte ich deren Mitglied Petr Andrle.
Naším úkolem je mimo jiné to, abychom ukázali těmto lidem, když už se to konečně může.
Unsere Aufgabe ist es, wenn möglich, den Menschen endlich zu zeigen, worauf sie stolz sein können. Wir schätzen diejenigen sehr, die eine Kapelle oder eine Schule bauten, ein Gemälde malten, und dabei ist es egal, welche Sprache sie gesprochen haben. In der Vergangenheit wurde dies in unserem Land aus ideologischer Sicht betrachtet, und dementsprechend sah es auch in den Grenzgebieten aus. Es ist jedoch nicht so, dass sich die Haltung aller Menschen mit den politischen Veränderungen von 1989 auch geändert hätte. Dies ist ein komplizierter Prozess. Die Beziehung zur Geschichte und zu den historischen Sehenswürdigkeiten muss sich auf eine langjährige Erziehung stützen.
Die Ausstellung über die Bemühungen verschiedener Bürgerinitiativen zur Wiederbelebung der Landschaft erinnert daran, dass kleine Sakralbauten nicht nur eine kirchliche bzw. eine gesellschaftliche Bedeutung haben, sondern dass sie auch das Landschaftsbild mitgestalten. Die Ausstellung wird daher auch an das Schaffen des vor einem Jahr verstorbenen namhaften tschechischen Kunsthistorikers Dobroslav Líba erinnert. Der Verein Vlastenecký Poutník hat vor, jedes Jahr Bürgerinitiativen oder Einzelpersonen, die sich für die Rettung historischer Denkmäler im Grenzgebiet besonders engagieren, mit einer Medaille auszuzeichnen. Sie soll den Namen des auch im Ausland berühmten Kunsthistorikers tragen.
Soweit also unser Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit Jitka Mladková und der Rubrik Begegnungen, wo sie etwas über ein tschechisch-österreichisches Gemeinschaftsprojekt zur Erforschung der jüdischen Geschichte in den böhmischen Ländern erfahren können.
Begegnungen.
Wie wir, liebe Freunde, bereits in der vergangenen Woche berichtet haben, wurde in Prag ein Vertrag über ein Kooperationsprojekt zur Erforschung der jüdischen Geschichte in den böhmischen Ländern unterzeichnet. Die Signatare waren Vertreter des Instituts für jüdische Geschichte in Österreich, des Jüdischen Museums in Prag und der Zentralarchivverwaltung des tschechischen Innenministeriums. Über das Projekt mit dem Titel Bohemia, Moravia, Silesia, Judaica unterhielt ich mich mit dem Projektleiter Dr. Helmut Teufel. Einleitend erläutert er, in welchem viel breiteren Rahmen dieses Projekt eingebettet ist.
Das Projekt Bohemia Moravia et Silesia Judaica ist eng verbunden mit dem seit 1998 laufenden Projekt Austria Judaica. Bohemia Moravia et Silesia Judaica selbst ist aktiv seit Mitte 1999. Am Anfang lag der Schwerpunkt in der Bearbeitung mährischer Archive. In der Zwischenzeit sind wir in der gesamten Tschechischen Republik in Archiven tätig.
Dieses Projekt steht nicht allein da. Es ist verschwestert mit anderen Projekten, wie Sie das genannt haben. Welche sind das?
Das Projekt ist zu sehen im Kontext mit etwa Hungaria, Slowakia, Silesia und der sehr traditionsreichen, heuer 100 Jahre alt werdenden Germania Judaica.
Sie haben auch festgestellt, es wäre kaum möglich, die Geschichte der Juden in Österreich zu erforschen, ohne die Erforschung der Juden in den böhmischen Ländern. Können Sie mir etwas dazu sagen?
Die Länder Böhmen, Mähren, Schlesien und die Teile Österreichs waren früher sehr eng miteinander verbunden. Es existierten ja eigentlich nur Verwaltungsgrenzen, sodass immer ein reger Austausch wirtschaftlichen Charakters bestand. Es gab engste persönliche Beziehungen. Familien waren zum Teil gleichzeitig in Prag und in Wien ansässig. Das wird ganz besonders deutlich dann, wenn Juden aus Wien und Niederösterreich vertrieben werden, 1670. Die siedeln sich zum allergrößten Teil dann entweder in Westungarn, im heutigen Burgenland an, oder aber sie gehen über die Grenze nach Böhmen und Mähren. Das ist diese Zeit, in der entweder eine ganze Reihe von jüdischen Gemeinden entlang der österreichisch-böhmisch-mährischen Grenze neu entsteht oder bereits bestehende Gemeinden größer werden. Das geht zum Beispiel so weit, dass ein Graf Starenberg die Juden auf seiner niederösterreichischen Herrschaft Weitersfeld einfach geschlossen zusammenpackt, führt sie über die Grenze und siedelt sie dort in Schaffow, in Schaffa an. Oder es gibt nach 1670 in Nikolsburg zwei parallele jüdische Gemeinden, eine einheimische und eine von Wiener Zuwanderung, die dann zum Teil wieder später zurückwandern, wie überhaupt die im Laufe des 19. Jahrhunderts dann eine Rückwanderung aus Böhmen, Mähren nach Wien wieder geht. Das hängt zusammen mit wirtschaftlicher Entwicklung. Ganz wichtig ist dabei etwa der Eisenbahnbau. Etwa die Bahnlinie Wien-Przeclaw-Lundenburg Richtung Krakau wird an Nikolsburg vorbeigebaut. Und damit beginnt unter anderem der Niedergang der traditionsreichen jüdischen Gemeinde in Nikolsburg.
Man wollte also, sagen wir, den Beginn der Beziehungen zwischen den Juden in den böhmischen Ländern und in Österreich in der ersten längeren Zeitperiode erfassen. Anders gesagt, dem Projekt liegt der Zeitraum von 1520 bis 1670 zugrunde.
Wir wollen schlicht und einfach aufgrund des von uns zu bearbeitenden Archivmaterials die Grundlage schaffen, diese ganzen Beziehungen endlich mal darzustellen. Wir haben da auch elektronische Mittel dafür. Wir legen Tabellen an, wo also dann verwandtschaftliche Beziehungen festzustellen sind, geografische Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen. Wichtig sind zum Beispiel Zollregister irgendwo, wo dann genau aufgeführt wird, ein Fuhrmann führt für den und den Juden die und diese Waren in dem und dem Wert, dort und dorthin. Da tauchen dann etwa Sachen auf, wie zum Beispiel Bücher aus Krakau nach Leipnig in Mähren. Das war damals eine auch geistig hochstehende Gemeinde, die bezogen also aus dem Ausland ihre Fachliteratur. Solche Sachen können wir aus Quellen herausfinden, die normalerweise nicht untersucht werden, wenn einer nur sich mit jüdischer Thematik befasst. Es geht generell um die Darstellung des gesamten Raums unter diesem.
Sie haben gesagt, dass diesem Projekt keine zeitlichen gesetzt wurden, das heißt, bis wann es beendet werden soll. In Backeich sehen Sie vielleicht einen Teil der Thematik beschäftigt sein werden im Rahmen dieses Projektes?
Das wage ich jetzt nicht zu sagen. Ich kann nur das sagen, wir publizieren bereits Details. Wir arbeiten mit einschlägigen Fachzeitschriften zusammen, etwa mit Judaica Bohemia des Jüdischen Museums. Dort erscheinen spezielle Beiträge unserer Mitarbeiter zu ausgewählten Problemen, die dann wieder Mosaiksteinchen sein werden für die Gesamtdarstellungen.
Und irgendwann, wenn das Projekt zu Ende ist, dann rechnet man mit einer synthetischen Arbeit?
Mit mehreren synthetischen Arbeiten unter einzelnen speziellen Aspekten, wirtschaftlich, geistesgeschichtlich, alles Mögliche ist.
Worin sehen Sie persönlich die Bedeutung dieser Forschung der Geschichte der Juden in so einem breiten Raum?
Es ist erstens ein Gebiet, was bisher sträflich vernachlässigt wurde und was eine Bedeutung zweitens hat, die kaum zu unterschätzen ist. Es lässt sich zum Beispiel jetzt schon sagen, dass es nicht die klare Abgrenzung gab zwischen christlichen Kaufleuten und jüdischen Kaufleuten. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass jüdische Geldgeber sich Geld liehen bei christlichen Geldverleihern oder bei potenten christlichen Kaufleuten, um dieses Geld dann wieder weiter arbeiten zu lassen und ähnliche Dinge. Es tauchen immer neue Aspekte und neue Problematiken auf.
Und sagen Sie mir, für wen sind dann die Informationen bestimmt? Ich glaube, nicht nur für Fachexperten.
Die sind sicher nicht nur für Fachexperten bestimmt, die werden interessant sein für Familienforscher, die werden interessant sein speziell auch für Lokalhistoriker, Lokalgeschichte. Ist ein ganz ergiebiges Feld, was zu bearbeiten ist, aus weiter umspannenden Materialien, eben auch aufgrund dieser Migrationsforschung, die daraus zu machen ist. Wir hoffen natürlich auch, dass die Gesamtthematik für ein breiteres Publikum interessanter sein wird, wegen der ja auch soziologisch-politischen Bedeutung.
Vielleicht abschließend die Frage, mit welchen tschechischen wissenschaftlichen Arbeitsstädten arbeiten Sie zusammen?
Gott, es ist also aufgrund dieses Vertrages heute klar geworden, wo die Schwerpunkte momentan liegen. Das ist auf der einen Seite das Jüdische Museum und auf der anderen Seite sämtliche Institutionen, von denen zu erwarten ist oder zu erhoffen ist, dass bei ihnen für uns relevantes Material liegen könnte.
Noch eine Frage, die Zusammenarbeit läuft also schon seit ungefähr 2-3 Jahren. Nun wurde sie vertraglich fixiert. Was ermöglicht Ihnen dieser Vertrag?
Der Vertrag ermöglicht uns einfach dadurch, dass er eine offizielle Basis schafft, von vornherein viele dieser kleinen und nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten vor Ort zu beseitigen.
Welche sind das zum Beispiel?
Das geht also hin bis zu beschränkten Kapazitäten, Kopien zu kriegen und Ähnliches. Das ist hier festgelegt worden. Es ist sicher auch eine Motivation für Fachleute, mit uns gezielter zusammenzuarbeiten. Und es bietet natürlich auch die Chance, daran mit weiteren Projekten anzuknüpfen.
Vielen Dank, Herr Dr. Teufel.
Sie hörten ein Gespräch mit Helmut Teufel, dem Leiter des Projektes mit dem Titel Bohemia Moravia et Silesia Judaica. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Matkova.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unseres heutigen Programms angekommen. Wir wünschen Ihnen noch einen ereignisreichen Tag. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen aller Beteiligten Gerald Schubert.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe a na frekvenci 9430 kHz.